Das ist wahr. Das ist ein großartiges Thema, aus dem wir noch heute leben. Und so wird es immer weitergehen. Wo Menschen das ewige Heil ersehnen, werden sie von der Gnade Gottes berührt. Da gibt es das große Aufatmen, die große Hoffnung. Da schauen wir in eine Welt von morgen. Und darum geht es heute auch. Ich habe einen sehr, sehr schönen und sehr intensiven Text gefunden aus dem Alten Testament, der in besonderer Weise von der Gnade spricht. Und ich denke, ich lese Ihnen den einfach einmal vor. Da steht es im Sacharja Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 und den 9. Vers nehmen wir auch noch hinzu. Da heißt es, und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Denn siehe, ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Liebe Geschwister, das ist ein sehr spannender Text, weil er weit über seine Zeit hinausreicht und letztlich in eine Zukunft weist, die ganz in der Hand Gottes und von ihm gestaltet wird. Heute sind wir ja viele zumindest der Überzeugung, ach wisst ihr, das ist das Leben hier und heute und nach dem Tod ist alles aus. Da macht man sich's einfach sehr bequem. Man gibt eine Lebensphilosophie weiter und will sich damit eine ganz andere Freiheit freikaufen, nämlich tun und zu lassen, was man will. Das ist die Perspektive der heutigen Zeit. Viele Menschen leben danach und erklären das Leben dann beendet, wenn der Tod sie überrascht. Eigentlich klingt es, aber die Bibel ist die Offenbarungsquelle für die Menschheit, die nicht nur das Sichtbare im Visier hat, sondern vor allen Dingen auch das Unsichtbare mitteilt. Und von daher sind wir gut beraten, wenn wir den Thesen unserer Zeit das Wort Gottes gegenüberstellen. Und wenn wir sagen, der Irrtum, der in dieser Zeit so massiv gelebt wird, hält nicht statt, sondern es geht weiter. Es geht weiter. Und wie es weitergeht, das ist die bemerkenswerte Geschichte dieser vierten Nachtvision des Sacharja. Er sieht gewissermaßen den hohen Priester Jeschua, wie er vor Gott steht. Und er entdeckt mit einem Mal, dass sein Leben nicht rein war. Und das muss man sich einmal vorstellen. Ein hoher Priester, die Autorität nicht nur auf religiösem Gebiet, sondern auch eine politische Größe. Und der steht nun vor Gott. Sicher hat er gedacht, ich habe so viel Gutes getan. Ich habe das Wort Gottes verkündigt. Ich habe den Menschen ihre Sünden vergeben. Ich habe alles im Namen Gottes getan. Und dann die große Enttäuschung. Nach dem Tod war nicht alles aus, sondern er wird vor Gott platziert. Meine Freunde, das mag vielleicht auch in unserer Seele schwerlich Zugang finden. Und dennoch ist es so. Wir werden vor Gott Rechenschaft geben müssen. Für alles, was in diesem Leben war, ob es nun Gedanken, ob es Worte oder ob es Taten waren. Gott wird uns nicht nur als liebender Fürst begegnen, sondern eines Tages auch als der, der das Urteil über unser Leben fällt. Am Ende des Kirchenjahres denken wir ja häufig darüber nach, was nach dem Tode sein wird. Volkstrauertag und Totensonntag oder Ewigkeitssonntag laden gerade dazu ein, einmal die Vorhänge der Ewigkeit weit beiseite zu schieben und einen Blick wahrzunehmen, was auf uns zukommt. Ich möchte anhand dieser schlichten Geschichte versuchen, einmal drei Dinge auf den Punkt zu bringen. Erstens, das Leben siegt über den Tod. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Liebe Brüder und Schwestern, das mag peinlich sein. Und doch ist es die Wirklichkeit, auf die wir alle miteinander zugehen. Nein, nach dem Tod ist nicht alles aus, sondern, so hat Rinecker, glaube ich, einmal formuliert in einem seiner Bücher, das Schönste kommt noch. Natürlich für jene Menschen, die Hoffnung haben, die wissen, Gott hält seine Hand über mein Leben und hat mir mein Leben ganz neu geschenkt. Dieses Leben wird den Tod überwinden. Aber warum ist das so? Warum geht es weiter? Das ist ja die Frage. Ich möchte eine ganz schlichte Antwort für uns alle prägen, nämlich, weil wir Menschen aus der Hand Gottes einzigartig sind. Es hebt uns etwas ab von der restlichen Schöpfung dieser Welt, wenn auch auf leiblicher Ebene viele Parallelen da sind. Aber die Einzigartigkeit des Menschen ist die, dass er aus der Hand Gottes in besonderer Weise kommt. Gott formt ihn gewissermaßen aus Erde. Und so heißt es da in den ersten Mosebüchern, er bläst ihn seinem Odem in die Nase ein. Damit verbindet sich im Menschen, und das ist das Eigenartige und Einzigartige, richtiger gesagt, damit verbindet sich in uns Endlichkeit und Ewigkeit. Und darum gibt es ein Leben nach dem Tode. Und darum gehen wir auf diese Zeit zu. Das Leben siegt über dem Tod, weil wir etwas Göttliches in uns haben. Wir sind Produkte, wenn ich so sagen darf, aus erster Hand, aus der Hand unseres lebendigen Gottes. Ich denke, das wird hier deutlich. Und das haben auch damals die Menschen gewusst. Nämlich, Gott hat es ihnen gesagt, welches Tages du davon essen wirst, von dem Baum der Versuchung, da wirst du des Todes sterben. Das meint nur die irdische Ebene. Die wird sterben. Und wir leiden ja heute alle daran, dass die Signale des Sterbens schon manchmal mitten im Leben sehr massiv grassieren. Und eines Tages kommt jene Wirklichkeit auf uns alle zu und niemand kann ihr entfliehen, dass wir den letzten Atemzug tun. Wir haben gerade gehört aus diesem schönen Text aus dem Römerbrief, der Sünde Sold ist tot. Das heißt doch mit anderen Worten, das Honorar, das die Sünde ihren Dienern zahlt, ist immer Siechtum und Sterben, ist Tod. Beschränken wir es zunächst erst einmal auf dieses irdische Leben, es wird uns klar, alles Leid dieser Welt hat in der Schuld, in der Sünde vor Gott ihren Ursprung. Das ist schmerzlich. Aber es gibt kaum noch Menschen, die das Elend dieser Welt darauf zurückführen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Gedanken standhalten. Das Dunkle, Sterben, das Elend dieser Welt, alle Siechtümer in den Völkern, haben ihre letzte Begründung in der Abkehr von dem Leben, in der Abkehr von Gott. Liebe Brüder und Schwestern, auf diese Tage, auf diese Zeit gehen auch wir als Christen zu. Wie heißt es heute da? Wir werden alle Rechenschaft geben vor dem Richterstuhl Christi. Das heißt mit anderen Worten, jeder wird zur Verantwortung gezogen. Es ist eine schöne Illusion zu sagen, nach dem Tod ist alles aus. In dem Sinne, da ist es Schluss mit der Existenz. Das ist eine Illusion. Sondern als Menschen gehen wir jener Zukunft entgegen, in der wir Gott begegnen. Und das ist einmal ganz wichtig festzuhalten. Jeschua schwimmt nicht einfach in ein Nirvana, sondern er steht vor Gott. Und nun ist es Zeit, sein Leben zu verantworten. Aber er entdeckt, und das ist das Wesentliche, es geht eben weiter. Gott, der das Leben ist, lässt mich nicht dem Tod. Und nun ist es bemerkenswert, dass das nicht nur für fromme Menschen gilt. Manchmal denken wir so, auch als Christen. Ich habe das Leben, ich komme zu Jesus. Aber das muss auch jeder wissen, der nicht glaubt, der die Erlösung Gottes noch nicht erlebt hat. Nämlich, ich werde mein Leben zu verantworten haben vor dem, der es mir geschenkt hat. Ich werde herausgerufen werden aus diesem Leben dieser Zeit und hineingestellt werden in jene Zeit, in der ich ein ganz neues Leben, aber auch in ganz neuer Verantwortung haben werde. Merkt ihr, der Sünde Sold ist tot, wahrhaftig. Das ist das Schmerzliche, was wir in diesem Leben immer und immer wieder neu entdecken. Aber dieses Leben ist nicht tot zu kriegen. Es hat allerdings zwei Zukunftsvisionen. Die eine, die in der Ewigkeit endet, bei Gott, in enger, liebender Harmonie. Und die andere, die die Bibel den zweiten Tod nennt. Jenes entsetzliche Verderben, das sie auch mit Hölle beschreibt. Halten wir unseren ersten Gedanken einmal fest, nämlich den Gedanken, dass dieses Leben endlich ist, aber es letztlich in der Ewigkeit, in neuen Dimensionen weitergeht und dass es zu verantworten ist. Lass mich eine zweite frohe Nachricht weitersagen, nämlich der Fürsprecher siegt über den Ankläger. Das ist ja bemerkenswert und kaum auszuhalten. Da steht Jeschua und es wird gesagt, Satan stand auch dabei. Der Satan wird in der Bibel als der Ankläger der Brüder genannt. Er ist gewissermaßen der Staatsanwalt, der seine Finger immer auf unsere Wunden legt. Guck mal, vor 20 Jahren, wie war das damals? Da hast du den betrogen, da hast du den hinters Licht geführt, da hast du die Ehe gebrochen, da warst du deiner Frau untreu. All diese Dinge, die sich zusammenballen in unserem Leben und als ganz große Last häufig mit uns geschleppt werden. Da macht der Satan darauf aufmerksam und realisiert Vergangenheit. Bei ihm gibt es nicht das Prinzip Schwamm drüber, sondern er ist der Staatsanwalt. Er listet alles auf und wird in jener Stunde seine große Stunde haben, indem er sagt, wer wir wirklich sind. Und das Bemerkenswerte, Jeschua ist nicht in der Lage, auch nur einen Punkt auszuhebeln, auch nur einmal zu sagen, ach, so war es ja gar nicht. Sondern wenn auch Satan in dieser Zeit unseres Lebens der Lügner ist und der Mörder von Anfang an, wie Jesus ihn beschreibt, wird er dann die Wahrheit sagen. Das ist erschütternd. Und Jeschua kann nicht ein Argument dagegen bringen. Aber in jenem Raum wird es nicht nur den Ankläger geben, den Staatsanwalt, sondern Gott sei Dank auch den Fürsprecher. Und das ist unsere Situation, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir die Augen zumachen, wenn wir augenblicklich dann in jene himmlischen Welten kommen, die Jesus uns verheißen hat, dann wird es so sein, dass Jesus bei uns ist. Nicht nur der Staatsanwalt, sondern der Anwalt, der Fürsprecher, der Parakletos, sagen wir. Er spricht für uns. Und das ist das ganz Großartige und das Hoffnungsvolle. Ich möchte Gott ohne Jesus nicht unter die Augen treten. Ich brauche jenen, der für mich spricht. wenn mir meine Worte auf den Lippen erstarren und wenn die Anklagen Satans über mein Leben laut werden. Ich brauche jemand, der sagt, den kenne ich. Ich brauche jemand, der an meiner Seite steht und sagt, für den bin ich doch ans Kreuz gegangen. Seine Sünden habe ich doch getragen und die darfst du, Satan, ihm jetzt nicht mehr vorwerfen. Das ist die Wirklichkeit der Vergebung, aus der ich lebe. Brüder und Schwestern, wo soll denn das Aufatmen beginnen, wenn nicht dort, wo der Fürsprecher für mich zur Seite steht und für mich spricht? Das ist das große Bild, was uns hier entgegenkommt. Ich bin nicht allein, ich bin nicht ausgeliefert, ich bin auch meiner Vergangenheit nicht ausgeliefert, sondern Jesus ist da, dem ich meine Sünden gebracht habe, dem ich gesagt habe, Herr Jesus, ich bin mal wieder gescheitert. Meine Worte waren mal wieder viel zu schnell, sodass sie nicht in der Liebe waren, sondern unter Umständen Abneigung signalisiert haben. Ich habe Gedanken gehabt, die so schnell über mich kamen, dass ich sie gar nicht ordnen konnte und die nicht von dir waren, sondern die aus einer anderen Welt kamen, die mich beschmutzt haben, die mich lächerlich gemacht haben oder was auch immer. Brüder und Schwestern, es steht in der Heiligkeit Gottes, dass er nicht einfach sagt, ist nicht so schlimm, sondern jede Schuld muss gesühnt werden. Und darum haben wir einen Fürsprecher in jener Stunde, wo wir nicht mehr wechseln können. Darum haben wir einen, der pro ist und nicht gegen uns ist, wenn er unser Leben wie an einem Film an uns vorüberziehen lässt und alle wunden Stellen offenbar werden. Wie sollen wir denn dann noch vom Glück der Ewigkeit sprechen können, wenn diese Last auf unseren Schultern bliebe? Ich bin so froh und so glücklich, dass der Triumph der Gnade das letzte Wort hat. Ich könnte nicht Ewigkeit haben wollen, wenn ich unter der Last meines Lebens ständig leiden müsste. Und dann steht er da. Es wird hier gesagt, der Engel sprach. Ich darf den sicherlich als Boten Gottes verstehen, der die Wirklichkeit Gottes laut werden lässt. Und mit einem Mal ist es so, dass der Engel sagt, den kenne ich. Das heißt doch mit anderen Worten, das Heil greift, das Jesus am Kreuz erworben hat. Darum habe ich den 9. Vers noch dazu genommen. Wir könnten ja im Grunde genommen dieses Bild gar nicht recht verstehen. Wenn ich die Fakten, die später, Jahrhunderte später auf Golgatha Wirklichkeit wurden, hinzugedacht würden. Gott vergibt ja nicht einfach aus Launen. Dem vergebe ich, dem nicht. Der kommt in den Himmel, der kommt in die Hölle. Sondern hier zählen ja Fakten, Wirklichkeiten, die von Gott eingeleitet und zum Ziel geführt wurden. Und darum schwärmen wir von Jesus, weil er der Grund aller Gnade ist. Wenn wir vorhin die Wirklichkeit gehört haben, dass der Sünde Sold Lohn oder der Sünde Lohn Tod ist, dann heißt es, dass das nicht das letzte Wort ist, sondern dass Jesus in die Welt gekommen ist, damit solche Sünder gerettet werden. Liebe Geschwister, das macht mich so froh. Das ist Evangelium pur. Wenn wir das heute noch nicht tief genug erfassen können, das mag ja sein, aber an jenem Tag werden wir das ganze Heil Gottes schmecken, wenn Satan mit seiner Rede beendet hat und sagt, er ist unmöglich, der Typ, dass du dich Gott mit solchen Unheiligen überhaupt abgibst. Und Jesus dann sagt, ja, dafür bin ich da. Mit solchen Typen mache ich Geschichte. Ich könnte doch nicht hier stehen, liebe Geschwister, und euch das so mitteilen, wenn es mich nicht selbst erfüllen würde. Wenn die Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart und vielleicht auch noch der Zukunft das letzte Sagen in meinem Leben hätte, könnte ich doch nicht von jener Botschaft reden, die mir Hoffnung und Zukunft gibt. Evangelium heißt nicht, dass die Besten in den Himmel kommen, glaubt es mir, sondern Evangelium heißt, dass die Sünder gerettet werden, allein aufgrund der Gnade, die durch den Glauben empfangen wird. Das ist Amen. Das ist das Größte. Darum ist niemand heute ausgeschlossen, sondern alle mit hineingenommen. Jesu Blut reicht aus, dass jeder mit jeder Sünde das ewige Heil erfahren kann. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und Jeschua erfährt's. Das ist großartig. Der Fürsprecher setzt sich durch gegenüber dem Ankläger. Oder anders gesagt, der Fürsprecher, das war ja mein zweiter Gedanke, siegt über den Ankläger. Liebe Geschwister, was ist das für ein großes Heil? Ich lade Sie heute alle ein, falls das bei Ihnen noch nicht und Sie vielleicht noch manche kritische Gedanken haben und vielleicht manches überhaupt nicht sortieren können. Wenn Sie den Dienst in dieser Gemeinde recht verstehen, dann zentriert er sich auf diese Wirklichkeit, die Gott uns geschenkt hat. Jesus ist gekommen, damit Sünder selig werden. Und nicht Religiöse noch besser. Und darum sind wir in Sündergemeinschaft, die die Erlösung erfahren haben. Das ist schön. Liebe Geschwister, das Größte, was in Roßtal verkündigt wird und möglich wird, wird in diesen Räumen weitergesagt und dazu eingeladen. Es ist das Größte, das Wichtigste, das Entscheidendste. Man mag über ökologische Fragen nachdenken können und unsere kranke Welt braucht solche Denker. Man mag über vieles nachdenken, das ist sicher richtig und gut, dass es auch solche Köpfe gibt. Aber irgendwann stellen wir uns sehr individuell, sehr persönlich die Frage, was hat das mit meinem Leben zu tun, wenn ich den letzten Atemzug mache? Dann greifen andere Wirklichkeiten. Glaubt mir das. Dann greifen andere Wirklichkeiten. Dann brauchen wir das Heil und die Gewissheit. Ich komme jetzt zu meinem Herrn. Wisst ihr, darum habe ich manchmal es gewagt, den Tod für Christen ganz anders zu beschreiben. Wenn die Bibel davon spricht, dass unser Leib ein Haus, eine Hütte ist, die dann sicherlich irgendwann verfällt, und ich habe vorhin vor dem Gottesdienst mit einigen noch über ihren Gesundheitszustand gesprochen, und mir war es so klar, das ist nun mal so in dieser Welt. Da quietscht es hier mit zunehmenden Jahren und dort, und manches funktioniert nicht mehr so recht, das ist völlig normal, weil wir in der Welt der Vergänglichkeit leben. Jesus nennt den Leib nicht das Leben, sondern er nennt, oder die Bibel, das Haus, die Hütte, die abgebrochen wird. Aber dann nicht, um in ein Niyavara zu vergehen, sondern um einen neuen geistlichen Leib zu bekommen, der dann ewig ist. Und der keine Schmerzen mehr kennt, kein Leid mehr. Da brauchen wir auch keine OPs mehr. Stellt euch das vor. Und Krebs wird es nicht mehr geben und Herzinfarkte. Sondern dann wird unser Leib erlöst sein aus der Vergänglichkeit und aus dem Tod. Und darum tröste ich manchmal Christen, das wollte ich ja sagen. Versteht den Tod richtig. Nicht als die große Bedrohung des Lebens, der hat abgewirtschaftet, sondern versteht ihn lediglich als Durchgang zu einer neuen Existenz. Wenn ich sterbe, ziehe ich nur um. Ich ziehe um. Mein Persönlichkeitskern des Geistes und der Seele bleiben, weil sie errettet sind. Und mein Leib wird verlassen, weil er für die größeren Aufgaben des Himmels nicht mehr taugt. Ich ziehe um in ein neues Haus. Und wenn ich das den Menschen sage, dann sehe ich häufig in ganz freudigen Gesichtern. Wahrhaftig, wir ziehen alle mal um. Wohl dem, wer weiß, wohin. Wohl dem. Unsere Geschichte geht ja weiter. Und atemberaubend weiter. Nämlich, und das ist mein dritter Gedanke, die Gnade siegt über das Verderben. Stellt euch vor, die höchste Autorität des Landes kommt zur Wirklichkeitsschau seines Lebens. Was er im Leben nie gesehen hat, sieht er jetzt vor Gott. Er schaut hinab und sieht auf sein Gewand, das völlig verfleckt war. Symbol seines sündigen Lebens. Ich kann mir gut vorstellen, was da in ihm zerbrach. 1000 Fragen brechen auf. Was habe ich denn nur verkehrt gemacht? Ich weiß doch gar nicht so richtig davon. Ich habe mir ja Mühe gegeben in meinem Amt. Ich habe ja alles richtig machen wollen. Ich habe nie einen Menschen abgelehnt. Ich habe vieles getan. Ich habe Krankenbesuche gemacht. Ich habe gepredigt. Ich habe viel für die Menschen im Auftrage Gottes getan. Und das Endergebnis? Ein schmutziges Gewand. Könnt ihr euch die Ernüchterung vorstellen, den Schmerz der Seele, der damit einhergeht? Und dennoch muss ich euch allen sagen, ganz gleich in welcher Weise ihr gemeintlich eingebunden seid, ganz gleich in welcher Stellung ihr vor Gott steht, das ist unser Schicksal. Allerdings hat die Gnade das letzte Wort. Und wenn ich von diesem Gewand spreche, das die Symbolik für mein sündhaftes Leben ist, darf ich da keinen Augenblick stehen bleiben, denn ein bisschen was anderes ist es doch. In der Offenbarung wird in der Weg gewiesen. Nämlich, da wird gesagt, von denen, die ein reines Gewand haben, sie haben es gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Was soll damit gesagt werden? Dass wir Christen durch die Augen gucken und alles gar nicht so schlimm finden? Ach, wir haben ja Vergebung. Solche Christen kenne ich auch. Die dann die Sünde nicht mehr ernst nehmen und in großer vermeintlicher Freiheit drauf lossündigen, weil sie ja evangelisch sind. Und evangelisch sein heißt frei sein. Wisst ihr, das ist eine verkehrte Freiheit. Wo ich der Sünde weiter als Sklave diene, bin ich nicht frei. Ein eindrückliches Beispiel wird ja im 1. Korintherbrief erzählt. Ich weiß nicht, ob Sie jene Passage kennen, wo es in Korinth um einen jungen Mann geht, der mit seiner Stiefmutter geschlafen hat. Das war eine schlimme Sache für die Gemeinde. Sie wusste sie doch. Wie kann uns dann Gott in dieser Stadt segnen, wenn wir in unserer Mitte solche Lebensstrukturen finden, die uns beschämen? Die Geschwister selbst wussten nicht mehr weiter. Sie haben Paulus angerufen und gesagt, wie sollen wir denn mit diesem Mann umgehen? Und dann sagt er etwas, was vielleicht uns ein wenig den Widersinn aufstacheln lässt. Dann sagt er, ich habe diesen Mann Satan zur Vernichtung seines Leibes übergeben, damit sein Geist in der Ewigkeit gerettet wird. Verstehen wir das? Damit will er sagen, wer nicht umkehrt von seiner Schuld und deswegen auch keine Vergebung erleben kann, der muss ein gewisses Maß an Druck empfinden, an Leid empfinden, das ihn sensibilisiert für das Eigentliche. Und darum gibt der Satan aufgrund seiner Autorität Raum, sein Leib zu zerstören. Damit er umkehren kann, damit Buße wirklich wird und damit Buße gelebt werden kann. Und er Abstand gewinnt von der Macht der Sünde, die das Verderben wirkt. So muss man das verstehen. Gott will nicht, dass jemand kaputt geht in seiner Schuld und Sünde. Aber er will den Rahmen dafür schaffen, dass er in seinem Leben zur Umkehr findet. Und das habe ich in meinem Leben und denen immer wieder erlebt. Dass Menschen aufgrund von Leidensdruck sensibler für Jesus wurden. Und Buße taten, wo immer nötig. Und umkehrten. Und ihr Leben mit Gott endlich ernst nahmen. Liebe Geschwister, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Sie kennen ja als ältere Geschwister dieses wunderschöne Lied. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Wodurch haben denn die in der Offenbarung ihr reines Kleid bekommen? Weil sie so gut waren? Weil sie alles richtig verstanden haben, was mit dem Glauben zu tun hat? Weil sie immer so freundlich zueinander waren? Alles nicht. Sondern sie haben die neuen Kleider der Gerechtigkeit empfangen, weil Jesus sie ihnen zugesprochen hat. Er, der einzig Gerechte in dieser Welt, hat das Gewand der Gerechtigkeit und spricht es jedem zu, der ihm glaubt und vertraut. Werden Sie eines Tages vor Gott in dem Gewand der Gerechtigkeit Jesu stehen können? Weil sie ihm vertrauen, weil sie ihm gehören, weil ihr Leben ihm übereignet wurde? Das ist die entscheidende Frage. Liebe Geschwister, Gnade muss es ganz allein. Gnade ganz allein muss es sein. Und darum steht hier, ich will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Dieser Tag ist der erste Karfreitag, wo Jesu Blut für eine ganze sündige Welt verflossen wurde. Und jeder ist eingeladen, an dieser Gnade teilzuhaben. Gnade, dass seine Sünde ihn nicht mehr ins Verderben stürzen muss, sondern Gnade, die abwäscht, die reinigt, die uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit umgibt. So verstehe ich Paulus, wenn er einmal sagt, dass wir vor Gott makellos stehen werden. Nicht, weil wir die besten Typen sind und die Gemeinschaftsbewegung jenseits aller sündigen Welt steht, sondern weil Jesus uns das Gewand der Gnade angezogen hat, seiner Gerechtigkeit. Ach, was ist das eine schöne Botschaft. Ich könnte Ihnen ja noch so viel davon erzählen. Aber ich möchte hier einen Punkt machen und möchte Sie mit der Gewissheit und der Freude entlassen, dass die Geschichte im Alten Testament unsere Geschichte sein wird, die wir an Jesus glauben. Nämlich, das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Anders. Aber es geht weiter. Und auch für jene Menschen weiter, die Jesus nicht kennen. Sie haben eine andere Zukunft, die des Verderbens und der Hölle. Auch das sagen wir sehr, sehr deutlich und klar. Aber die, die an Jesus Christus sich mit Gott versöhnen ließen, wartet eine Welt des Heils, des ewigen Heils. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Wir haben einen Fürsprecher an unserer Seite, der den Ankläger beiseite schiebt. Nicht, weil er lügt, sondern weil seine Argumente ins Leere gehen. Denn die Argumente, die jetzt tragen, ist das, was Jesus für uns getan hat. Sein Heil kennt keine Grenzen. Keine Grenzen. Und so wünsche ich Ihnen allen miteinander eine sehr gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. In dem Sinne, dass Sie wissen, wer Sie sind und was auf Sie zukommt. Und Und ich lade Sie ein, falls das noch nicht geschehen ist, öffnen Sie heute Ihr Herz für Jesus. Das ist die größte Stunde und wichtigste Entscheidung Ihres Lebens überhaupt. Heute ist der Tag des Heils.